Alter Falter, was war das denn, Steve?
Ja, hier einen Baumstamm geschmissen.
Du und Baumstämme.
Ja, wie du weißt.
Was soll das denn?
Ja, manchmal schmeißt man doch gerne Baumstämme, du nicht?
Doch, ab und zu. Also bisher habe ich nur einen Tannebaum weit geworfen und keinen richtigen fetten Baumstamm. Aber wenn ich dich so dabei sehe, kriege ich ein bisschen Lust.
Und höre vor allen Dingen. Weißt du, wo du das machen kannst? Sportmäßig.
Ja, tatsächlich.
Wo?
In Dormagen bei den Highland Games 2026 am 16.05. ab 10 Uhr auf dem Schützenplatz.
Hätte ich nicht besser sagen können, weißt du, wer nämlich auch da ist?
Wir sind da.
Es gibt bei den Highland Games in Dormagen am 16.05. einen Whisky-Stand und dieser Whisky-Stand wird betreut von uns.
Yes.
Ja, das haben wir schon mal gesagt. Es gab leider organisatorische Schwierigkeiten, die sind aber für dieses Jahr schon geklärt und beseitigt. Wir werden am 16.05. den Whisky-Ausschank bei den Highland Games in Dormagen machen. Es gibt ein Zelt mit ein paar Steh- und Sitzplätzen. Wir haben eine fantastische Whisky-Auswahl von, ich habe mal gezählt, über 50 Whiskys dabei. Ja, wir schenken euch gerne etwas aus vor Ort. Kommt vorbei, habt Spaß mit uns, guckt es euch an. Johannes wird gut gelaunt da sein. Ich werde auch mal vorbeigucken und euch vielleicht ein Whisky ins Glas schütten. Wird ein guter Tag. Schaut rein.
Ich freue mich.
Whisky-Cocktails.
Ja.
Whisky-Cocktails gibt es auch.
Wir machen ein Jameson Ginger Ale und ein Highland Mule. Und wenn ihr wissen wollt, was drin steckt, tja, dann müsst ihr vorbeikommen.
Also, sehen euch bei den Highland Games. Whiskcast. 50 Shades of Grey.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Hallo!
Ja, moin!
Und Grüße!
Wie sieht es aus mit dir?
Ja, wir sind zurück. Mir geht's gut.
Dir geht's gut.
Ja.
Schön. Schwitzt du noch nicht, dass wir heute keinen irischen, schottischen, deutschen Whisky trinken?
Wir fangen mit einem schottischen Geist an. Deswegen bin ich ein bisschen beruhigt. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, ob dessen das da kommt, weil es ein bisschen experimentell, ein bisschen mit Pioniergeist gespickt und ein bisschen rebellisch ist.
Rebellisch. Sehr schön gesagt.
Kämpferisch.
Ja. Also es wird ja tatsächlich das erste Mal, dass wir zwei zusammen vor dem Mikrofon sitzen und es um Whisky oder Whiskey geht, der einmal über den großen Teich gekommen ist.
Ist das so? Die Bourbon-Folge hast du mit Chrissy gemacht, ne?
Ja, genau, richtig. Die bisherige Bourbon-Folge habe ich mit Chrissy zusammen gemacht.
Ja, und der geneigte Hörer weiß, das hat auch seinen Grund. Ich bin nämlich, und ich bekenne mich dazu, ich bin kein Bourbon-Fan. Aber wir können vielleicht direkt mit den weisen Worten anfangen. Man sagte mir einmal, du musst aufhören, Single Malt mit Bourbon zu vergleichen.
Das ist ein sehr schöner Satz. Von wem hast du den gehört?
Ich glaube, es war Philipp.
Das war Philipp.
Also Whisky 84 Grad, ne? Weil Bourbon und Single Malt doch eigentlich zwei komplett andere Spirituosen sind.
Das
Der
stimmt.
Grundstoff ist ein anderer.
Ja.
Das Grundprodukt ist ein anderes.
Ja.
Das Verfahren ist sehr nah beieinander, aber das Grundprodukt ist ein anderes.
Mhm.
Deswegen ist auch ein fast gelagerter Korn kein Whisky.
Ja.
Und den vergleichst du auch nicht mit dem Whisky. Du vergleichst aber immer Single Malt mit Bourbon. Es sind für mich jetzt zwei Spirituosen. Und seitdem geht es mir besser damit, wenn ich mal einen Bourbon trinke. Aber ich habe exakt einen zu Hause. Ich will jetzt nicht in Abrede stellen, aber den habe ich auch noch geschenkt bekommen.
Ja, den hast du geschenkt bekommen und der ist noch zu.
Ja,
das ist schon ein bisschen witzig. Ne? Wir haben schon so 7 bis 10 Bourbons bei uns zu Hause, trinken das auch tatsächlich regelmäßig ganz gerne, weil es, wie gesagt, ein ganz anderer Impuls auf die Geschmacks- und Geschnapsknospen ist. Ich finde auch tatsächlich, ich habe diese Woche mal wieder einen Grain-Whisky getrunken.
Oh.
Und auch Grain ist echt ein anderes Destillat.
Ja.
Wenn es selbst das gleiche Korn ist, aber einfach nur anders verfahren worden ist mit diesem Korn, selbst das ist ja streng genommen schon anderes Format, ein anderes Destillat. Und da können wir sagen, wir haben Grain, wir haben Single Malt, wir haben Rye und wir haben Bourbon. Ja, und heute verkosten wir im Kosmos des Whiskys, mit oder ohne E, einfach mal die amerikanische Variante.
Genau, man hat es jetzt schon rausgehört, wir haben heute Single Malt und wir haben Bourbon. Ich kann soweit auch schon mal verraten, es gibt auch noch fast Finishes dazu.
Yay.
Das heißt, es ist nicht der pure Bourbon, sondern ein bisschen was, ich sagte ja experimenteller. Konkret geht es um Whisky von Barefight.
Barefight, American Single Malt und Kentucky Straight Bourbon.
Und Barefight sagt wahrscheinlich den wenigsten etwas, denn Barefight ist eine sehr, sehr, also jünger könnte sie eigentlich nicht sein, Marke aus den USA, die jetzt so langsam über den Teich schwappen möchte. Und ob sie das Zeug dazu hat, das werden wir gleich mal sehen. Ja, ihr habt euch jetzt hier natürlich einen, nicht unbedingt Bourbon-Freund angelacht, ne? Aber das macht ja gar nichts. Ich bin da sehr offen und es ist ein Single Malt dabei. Das heißt, man beschwichtigt mich und das sagt mir erstmal, okay, das ist kein Bourbon, der darüber kommt, sondern es ist auch ein Single Malt dabei. Es ist also für jeden was dabei. Was das Ganze kann und wo es herkommt, wie es entsteht und was das Experimentelle daran ist, das werden wir, denke ich, im Laufe der Folge aufdecken. Ich hätte jetzt gesagt, wir haben 3 Destillate da.
Ja.
Bevor wir mal anfangen, großartig zu erzählen, holen wir mich doch mal ein bisschen ab und gucken uns mal die Flasche, die wir hier haben, ein bisschen näher an und füllen vielleicht was ins Glas rein oder so.
Ich finde den Vorschlag gut. Ich würde auch deinen Vorschlag aufgreifen und vor allen Dingen deine Entstehungsgeschichte, wie du überhaupt jetzt zu diesen 3 Flaschen gekommen bist. Nämlich würde ich dir anbieten, von den 3 Destillaten mit dem American Single Malt zu starten und nicht mit dem Bourbon, um deinen Gaumen jetzt nach unserem Kalibrierungsdrum schon mal ein bisschen an den American Way of Whiskey zu gewöhnen.
Bitte mach das. Also ist American, okay. Ja, American Single Malt ist eine ganz interessante Geschichte, denn eigentlich ist Amerika ja das Bourbonland und es gibt aber ein paar Destillerien, die gesagt haben, naja, vielleicht ist der schottische Weg gar nicht so verkehrt. So ein paar Einsiedler aus Schottland auch dabei und die haben sich dann gedacht, naja, wir können ja Single Malt, so wie in Deutschland auch, natürlich auch in den USA herstellen. Das heißt, es gibt auch American Single Malts, aber nicht so häufig und das ist einer davon, der Barefoot American Single Malt Triple Wood oder Triple Cask, Triple Oak, Oak Finished. Triple
Oak.
3 Eichenfässer, 3 verschiedene Eichenfässer haben da das Finish gemacht. Wir haben ein Non-Age Statement.
Ja.
Und die Flaschen sehen ähnlich aus. Das ist ganz cool. Das ist ein Zylinderflasche mit einem kurzen Hals und einem dicken Korken. Mit natürlich dem typischen Bär drauf und den Scratch-Spuren an der Seite. Was wir direkt sehen, ist, dass er schon abgeräumt hat, ne?
Ja, unfassbar oft ausgezeichnet. Also der wurde ja quasi bei jedem Award, wo er auch verkostet wurde, prämiert. Egal, ob das in San Francisco war, ob das in New York war, World Whiskey Awards, der hat überall abgeräumt. Also teilweise als bester Whisky des Jahres, teilweise mit Goldmedaillen noch und nöcher. Also das ist schon krass, wie viel diese 3 Abfüllungen, die wir haben, die alle 3 prämiert wurden, schon in so kurzer Zeit auf dem Markt bewirkt haben. Weil das wird ja, es heißt ja nicht, guck mal, da ist was Neues, da kommt jetzt so ein Bärenkampf, trink das mal. Sondern es wird ja blind verkostet. Und wenn du in der Blindverkostung dann so viele Auszeichnungen und Prämien kriegst, dann ist es tatsächlich neutral und nicht aufgrund von Marketing oder der Flasche mit dem coolen Bären drauf.
Mhm. Soll ich mal aufreißen?
Ja, klar.
Sonst kann ich nicht einfüllen.
Logische Folge.
45 Volumenprozent Alkohol in dieser Flasche.
Yes. 90 Proof.
So, die Farbe, kann man direkt sagen, ist ein sehr angenehmes Gold. Nicht zu hell, nicht zu dunkel, ein sehr angenehmes Gold.
Ja, richtig schöner, gefilterter Apfelsaft, so von der Farbe her. Wenn ihr es im Glase habt, sieht schön aus. Und ich habe auch tatsächlich direkt beim Eingießen so eine leichte Apfelnote jetzt in der Nase gehabt. Aber zum Geruch kommen wir gleich. Ich finde die Farbe auch sehr schön und aussagekräftig.
Ja. Geruch, das ist mir ebenfalls aufgefallen. Als ich ihn eingeschüttet habe, kam direkt ein Geruchsschwall raus, obwohl man so 40 Zentimeter vom Glas weg sitzt. Mhm. Es ist etwas karamellig, finde ich, aus der Ferne jetzt. Etwas karamellig und etwas getreidig, wenn man die Nase reinhält.
Ja, ich hatte, wie gesagt, direkt diese Apfelnote.
Oh, ich habe in der Nase, wenn du sie wirklich reinhältst, eigentlich kaum Frucht, aber viel Getreide. Und ganz, ganz weiches, angenehmes Getreide.
Super getreidig, ja. Also ich bin auch gerade in einem Kornfeld.
Und tatsächlich ist jetzt ganz interessant, es würde mich jetzt von der Nase her etwas weniger an einen schottischen Single Malt erinnern, als vielmehr eher an einen, ich sag mal, dänisch-deutschen Single Malt.
Ja.
Ne? Von der Gerste her, von dem Getreidegeruch, bin ich eher in Nordeuropa bzw. Mitteleuropa, deutsche Region.
Ich sag jetzt mal was. Ich sag, wir haben hier einen Blend aus Pilzwhisky, Thü und Finch.
Ja, so in die Richtung, genau. Das bildet ja alles so ungefähr ab. Ne? Das ist genau die Region.
Also ich bleibe immer noch an dieser leichten Apfelnote kleben. Allerdings, kennst du die, wie nennst du aus deinem Herkunftsgebiet den Teil vom Apfel, der übrig bleibt in der Mitte? Apfelkitsche, Knust, Gehäuse, wie heißt das bei euch?
Das ist eine sehr gute Frage.
Okay, dann machen wir das eine Gehäuse, extra.
Also tatsächlich, ganz technisch, das Gehäuse. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, wie nennst du das? Das Gehäuse.
Ja, bei uns ist hier im Rheinland, sagt man Kitsche, Apfelkitsche. Das hat so ein bisschen was, so diese Kerne, das Kernige vom Apfelgehäuse.
Ja, eine leichte Frucht ist da, aber ich habe dann wieder ein bisschen mehr Heuboden, Heu, getrocknetes Gras, blumige Note. Also dieses Obst ist für mich eher blumig.
Mhm.
Ne, weniger einer konkreten Frucht zuzuordnen, sondern vielmehr eine Blumigkeit.
Kann ich nachvollziehen. Ich assoziiere ja mit amerikanischen Destillaten ganz häufig diese Terpentin-Klebstoffnoten.
Erfreulicherweise gar nicht.
Ne? Ja, gar nicht. Es ist nicht da.
Das ist schön, freut mich. Ja.
Ich versuche ein bisschen, können ja mal erzählen, was für drei Fässer wir hier haben. Wir haben ja ein First Fill Bourbon Fass, wir haben ein Sherry Fass und wir haben ein torfiges Fass.
Von dem torfigen Fass merke ich persönlich eigentlich so gut wie gar nichts.
Ja.
Und ich muss sagen, wo er jetzt so ein Minütchen steht und offen ist an der Luft, kommt etwas dunkle Süße raus, etwas dunkle Frucht. Mhm. Na, das kann vielleicht die Fruchtigkeit sein, die man da hat. Und das würde ich eher auf ein Sherry-Fass schieben.
Ja.
Das spielt da ein bisschen mit rein.
Also wir haben ja ein Non-Age-Statement. Wir wissen, dass Bourbon nur 2 im Vergleich zu den schottischen 3 Minimum-Jahren reifen muss. Das heißt, auch ein Finish oder ja, eine Fasslagerung, eine Fassreifung kann jetzt keine 5 Jahre Finish erwarten, weil es das Destillat einfach noch keine 5 Jahre gibt.
Also ich stelle jetzt schon die These auf, ne? Und so ehrlich müssen wir sein. Ich würde gleich auch noch ein bisschen was zu dem Verfahren, das dahinter steht, erzählen.
Bitte
nicht vergessen, experimenteller Whisky. Ich glaube, dass diese Non-Age-Statements alle das Minimum-Alter haben.
Ja.
Sonst hätten sie dieses Verfahren, was sie haben, nicht entwickelt. Also ich glaube wirklich, dass der Single Malt maximal 3 Jahre gelegen hat und dass die Bourbons maximal 2 Jahre gelegen haben.
Ich schätze es auch.
Also das würde ich jetzt einfach von der Logik her schätzen, ohne das vom Geruch her sagen zu können. Denn auch da kann man, glaube ich, in diesem Fall nicht vom Geschmack und vom Geruch aufs Alter zurückschließen.
Wollen wir mal testen, was der erste Bär so auf der Zunge kann?
Bevor wir erzählen, was dahinter steckt, würde ich das auf jeden Fall tun.
Perfekt, dann
cheers.
Cheers. Na, aber hallo, definitiv trinkbar.
Also, definitiv trinkbar, ja.
Ja, wirklich gut. Ich schmecke noch ein bisschen drauf rum. Ich probiere noch ein bisschen. Aber tatsächlich kommt der echt gut am Gaumen.
Getreide und Holz maßgeblich. Getreide und Holz begleitet von einer angenehmen Süße. Ich muss dazu sagen, die Frucht verschwindet weitestgehend für mich. Ich hätte jetzt gesagt, es ist ein reines Bourbonfass. Weil ich erkenne, im Geschmack kommt der Sherry bei mir nicht wieder und auch kein Rauch. Für mich ist das ein Bourbonfass gereifter Whisky vom Geschmack her.
Mhm.
Aber der hat eine angenehme milde Cremigkeit. Es schwingt eine merkliche Süße mit und es ist sehr stark geprägt von Getreidenoten. Das Grasige wird etwas weniger, ist vielleicht ganz leicht noch da, so Heu, getrocknete Heunote und Holz. Auf jeden Fall viel Holz.
Also so im Hauptteil, im Mittellauf von meinem Geschmackserlebnis, da habe ich auch genau das. Also diese vanillige, karamellige Süße vom Bourbonfass. Ich schätze, dass die Dauben so mittelstark ausgekohlt worden sind, weil ansonsten wären da noch andere geschmackliche Charakterzüge mit dabei. Ganz am Anfang, allererster Schluck, aber auch nur eine halbe Sekunde. Da ist auf der Zunge vorne so ein bisschen diese fruchtige Süße vorhanden. Verschwindet dann aber, wie du schon sagst, sehr, sehr, sehr schnell. Und für einen American Single Malt mit einem jungen Alter hat der tatsächlich einen erwachsenen Abgang. Und das könnte ich eventuell diesem Rauchfass zuschreiben, dass der doch länger hinten am Gaumen bleibt als die klassischen amerikanischen Destillate, die ich kenne.
Während deinem Redeanteil habe ich noch einen Schluck genommen.
Ha.
Und da war der Rauch da. Leicht, aber merklich. Und da muss man ganz klar sagen, das war für mich dann in diesem zweiten Schluck kein Torfrauch, wie ein getorftes Korn, sondern es war wirklich gekohltes Fass, geraucht, ne? Rauch von einem stark ausgekohlten Fass. Das hat ihm gerade gut gestanden. Vielleicht braucht er ein bisschen Luft und ein bisschen Zeit im Glas.
Das kann gut sein. Wir haben ja auch schon häufiger Destillate verkostet, wo so ein leichter Anteil an Rauch mit dabei war. Zum Beispiel Ardmore macht ja sehr gerne auch ganz dezenten Rauch. Aus Campbelltown kennen wir einige Destillate, die auch nicht in Rauchgranate sind, wie von Eiler, sondern ein bisschen unterschwellig dezent mit dem Rauch arbeiten. Und wir haben auch ein paar deutsche Destillate, die sagen, wir haben einen Anteil an getorften Malz. Und diese unterschwelligen, ja, satten Noten, die kommen gut.
Also es ist auf jeden Fall für den Anfang ein angenehm trinkbarer Whisky. Der zaubert einem jetzt keine Abgangsjubeleien vom Gesicht. Er ist einfach ein bodenständiger, mittellang abgehender Whisky, den man, glaube ich, auch als Anfänger gut trinken kann. Der ist nicht zu komplex, da kommt nicht zu viel mit oder nach. Der verändert seinen Charakter sehr wenig. Der ist, wie er ist.
Easy Sipper.
Genau, ein Easy Sipper.
Ja, ohne dass wir jetzt die 2 folgende Destillate schon verkostet haben, glaube ich, dass es gar nicht blöd war, den als Whisky Nummer 1 auszuwählen. Na klar, jetzt auch natürlich ist es ein American Single Malt, gleich folgen 2 Bourbons, auch mit abgefahreneren, krasseren Finishes als Experimental Whisky. Aber ich glaube, das war eine gute Wahl, den an Nummer 1 zu setzen.
Ich denke auch, das ist das Richtige. Gleich wird es dann wahrscheinlich ein bisschen kerniger. Und wir sagten ja gerade, so jung, wie es jung nur sein kann. Ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, der erste Bearfight kam 2022 raus, ne?
Das ist richtig. Also es gab schon einzelne Pröbchen, die 2021 schon auf die Awards geschickt worden sind, die auch mehrfach schon verkostet und prämiert worden sind. Aber 2022 war so das Geburtsjahr von diesem Braunbären.
Genau. Gerade mal 4 Jahre lang gibt es diesen Whisky schon. Wir haben heute noch Abfüllungen, die gibt es noch kürzere Zeit erst. Ich glaube, der Single Malt war einer der am ersten mit rausgekommen ist.
Genau.
Das war dann der 22er Whisky. Die Firma, die dahinter steht, wir werden es später noch hören, die ist auch nicht viel älter. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass da keine großen Reifezeiten dahinter stehen. Aber das muss man auf jeden Fall jetzt sagen. Es schmeckt halt nicht wie der 3-jährige Whisky, den wir aus Irland oder aus Deutschland oder aus Schottland kennen.
Ja.
Der schmeckt auf jeden Fall, und das ist ein positives Signal, der schmeckt deutlich reifer, deutlich älter als 3 Jahre oder auch 4 Jahre. Hätte ich ihn blind getrunken, hätte ich jetzt gesagt, irgendwas zwischen 6 und 8 Jahren.
Ja, ich war auch bei 7 bis 8 Jahren tatsächlich. Ist wirklich gut. Das zeichnet die auch so ein bisschen aus, Bärfight, dass sie sagen, wir machen mal was anderes, was Neues, was Experimentelles. Weil ansonsten ist der Bourbon ja seit Jahrzehnten, Jahrhunderten relativ steif in der Produktionsweise, ohne das negativ meinen zu wollen. Und es gibt eher selten abgefahrene Fassfinishes. Diese Fassfinishes, die kamen ja erst seit den 80er, 90ern aus Schottland, primär mit Sherry, mittlerweile auch viel mit Wein oder völlig abgefahrenen Fässern. Und die Amerikaner haben das ganz lange nicht gemacht. Die haben ihren Bourbon gemacht, die haben das in frisches Holz gepackt, amerikanische Weißeiche und fertig. Aber Bourbons mit einem fruchtigen Finish, die gibt es anteilsmäßig immer noch seltener. Immer mehr trinke ich das jetzt, immer mehr sehe ich das jetzt. Und in diese Nische haut Bearfight halt voll rein, dass sie sagen, wir machen amerikanisches Destillat, machen aber die schottische Tradition bzw. den schottischen Einfluss mit schönen, gut ausgewählten Fässern, wo gefinisht wird.
So, und da hacke ich ein. Tradition ist das perfekte Stichwort, warum sich an diesem Whisky die Geister scheiden werden. Ich erinnere mich zurück an unsere Folge über Hellinger 42, Dresdner Whisky Manufaktur. Damals hatten wir, und wir haben eine Folge mit Jörg Hans, mit dem Geschäftsführer, zusammen aufgenommen, die Diskussion oder die Frage Handwerk versus Technik. Und da war es ja in Richtung Technik, dass es ein hochtechnologisierter Betrieb ist, im Sinne von Automatisierung. Traditionelle Verfahren, aber automatisiert, vollautomatisch gesteuert.
Ja.
Hier ist das noch eine ganz andere Nummer, weil wir sprechen hier weniger von einem traditionellen Verfahren. Wir sprechen hier von neuen, neuartigen, patentierten, experimentellen Verfahren. Das ist das Interessante bei Bearfight. Und jetzt fragt man sich, wo kommt Bearfight eigentlich her? Wir haben gerade gesagt, aus den USA.
Ja.
Und zwar genauer aus Zebulon in North Carolina. Das liegt an der Westküste oder nahe der Westküste der USA. Und die Bearfight selbst ist keine Distillerie. Wir hatten das auch schon ein paar Mal. Bearfight ist eine Marke. Eine Marke, die zu einem Konzern gehört, der mehrere Marken hat, darunter Bearfight. Diese Firma, die dahinter steht, ist die Next Century Spirits. Die sitzen in Zebulon in North Carolina. Und die Geschichte hinter dieser Firma, hinter Next Century Spirits, ist vom Anfang her, könnte eigentlich eine unserer Geschichten sein. 2017, 2 Typen bei einer Grillparty.
Voll geil.
Haben sich über Whisky unterhalten und haben Whisky getrunken und darüber unterhalten, dass Whisky so lange braucht, bis er fertig ist. Ne? Weil wir kennen das, unsere 12, 15, 22-jährigen Destillate. Du destillierst etwas und es kommt erst 15 Jahre später in die Flasche. Und die haben sich gesagt, Mensch, eigentlich wäre das ja geil, wenn das viel schneller gehen würde.
Definitiv.
Und da weiß der geneigte Whiskytrinker schon, okay, jetzt wird es experimentell.
Jetzt wird es experimentell, weil es wird Gin und kein Whisky.
Genau. Ja, und denen kam dann die Idee, lass uns das mal probieren. Die Basis war sehr gut und sehr nah. Es waren 2 Dudes, der Joel Pavlak und Scott Bolin. Der eine Professor und Ingenieur, der andere CEO bei einem Tech-Startup. Also eigentlich die beste Grundlage.
Ziemlich.
Ein Ingenieur und ein Entrepreneur, die dann gesagt haben, ja, lass uns das doch mal machen. Und die haben das geschafft. Und das ist schon special. Die haben es geschafft, White Dog, Rohdestillat, aus der Blase in weniger als 3 Stunden zu einem gefinischten, fertigen Whisky werden zu lassen.
Was zur Hölle?
In weniger als 3 Stunden. Und das geht natürlich nicht einfach so, sondern nur mit speziellen, neuartigen Verfahren. Und dieses Verfahren haben sie selber entwickelt.
Krass.
Und genau da hat diese Firmengründung stattgefunden. Und sie haben gesagt, wir machen daraus ein Business. Es gibt Wodka, glaube ich. Mhm. Und es gibt, glaube ich, auch Gin.
Gin haben sie auch. Ich habe meine auch Tequila gesehen im Sortiment.
Genau. Und Flavored Whisky.
Ja.
Das finde ich ein bisschen eklig, muss ich sagen. Ich weiß nicht. Jeder
ist nur den Pharao. Deswegen bin ich bei Flavored Whisky vorsichtig.
Jeder ist da seins. Ja, so glaube ich, Dark Chocolate Mint Flavored Whisky.
Aha.
Weiß ich nicht. Brauche ich jetzt nicht, aber der ist ja jeder, das ist ja sehr individuell, ne? Und sowas haben sie im Sortiment, also sie haben sich auf die Fahne geschrieben, neuartige Whiskys zu machen, auf Trends zu hören, sich Trends anzupassen, ja, und zu sagen, na, wir machen jetzt nicht irgendwas, was es schon seit 100 Jahren gibt, sondern wir machen das, was die Leute gerade wollen.
Mhm.
Und es wurde eben Verfahren entwickelt, um diesen Whisky schneller reif werden zu lassen.
Ja.
Wir sehen hier Destillate, ich spoilere das schon mal ein bisschen, die beiden, die kommen, sind noch dunkler.
Ja, definitiv, wir hatten gerade den hellsten Vertreter des Abends.
Und die sind beide Bourbons und ich wette mit dir, die haben nicht länger als 2 Jahre ein Fass gesehen.
Krass.
Das geht eigentlich nicht.
Ja, also kennst du die technischen Hintergründe hinter diesem 3 Stunden Reifungsverfahren? Die werden jetzt ja nicht irgendwie mit SpaceX irgendwie ein Fass in den Orbit geschossen haben, wo bei Schwerelosigkeit das Ganze irgendwie besser läuft. Also da wird ja irgendwas, wenn da ein Ingenieur beteiligt ist, dann wird es ja irgendein industrielles Verfahren sein.
Also ich würde jetzt ganz vorsichtig sagen, wenn du es ins Weltall schießt, wäre das eher kontraproduktiv, denn du hast im Weltall keinen Sauerstoff.
Ja, das stimmt.
Und das heißt, es würde die Oxidationsprozesse und die Reifungsprozesse einfach hemmen, da würde gar nichts passieren.
Ja, und die Temperatur.
Das aber nur am Rand. Nee, ich kenne das, ich weiß das nicht genau dahinter, aber was ich weiß, ist Folgendes und das ist genau der Grund, warum ich sage, das ist ein Whisky, der die Gemüter scheiden wird.
Mhm.
Handwerk versus Technologie, denn Technologie spielt hier eine ganz große Rolle. Die haben ein eigenes Spirituosen-Design-Studio, ein Spirit-Design-Studio.
Ein Spirit-Design-Studio.
Ja. Und da arbeiten Doktoren, da arbeiten Lebensmittelchemiker, da arbeiten Master-Distiller und
geil,
die kreieren eben neue Spirituosen. Das ist dieses Thema, wir stellen uns auf Trends ein,
mhm,
machen auch Lohnabfüllung. Also wir könnten jetzt sagen, hey Leute, der Whiskcast hat Bock, sich in Whisky zu machen, der soll so und so und so schmecken. Und
ja,
die machen dir eine Rezeptur und die machen auch Lohnabfüllung. Das heißt, die brennen dir dann Destillat. Sie brennen auch selber und veredeln dann. Und da geht es eben los und wird interessant, denn dieser Ingenieur und dieser Entrepreneur, die haben eine Technologie entwickelt und es ist halt patentiert. Das heißt, ich kann dir nicht genau sagen, wie es funktioniert. Das ist so ein bisschen ein Geheimnis. Die Anlage, das Verfahren nennt sich Spiranova-Verfahren.
Ja.
Und dieses Spiranova-Verfahren ist halt das Verfahren, das dann den Whisky so schnell reif wirken lässt. Du kannst ja nicht sagen, er reift schnell, weil er ist faktisch nicht so lange gereift.
Mhm.
Er wirkt nur schnell, er schmeckt schnell, ja, reif. Es gibt in diesem Verfahren gibt es verschiedene Anlagenteile und das Herzstück dieser technischen Anlage, das nennt sich Jupiter. Und dieses Jupiter, das ist ein Apparillo, den kann ich dir eben nicht erklären, wenn man ihn nicht kennt, der ist patentiert, das ist so ein bisschen Betriebsgeheimnis, der Next Century Spirits.
Wahrscheinlich zu Recht.
Die Krux an der Sache ist halt, wie kriegen die das hin, dass das so schnell reift? Das weiß man nur oberflächlich, es ist aber so, dass sie reine Zutaten, also alle Einflüsse, die man sonst hat,
du, ja,
hast Holz, du hast das Getreide, du hast Gewürznoten etc.,
mhm,
die werden extrahiert. Das,
ja,
heißt, aus diesen Sachen wird Extrakt gezogen.
Mhm.
Und dieser Extrakt wird dem zugesetzt.
So Fassaroma oder wie meinst du?
So in der Art.
Ja.
So in der Art erzählt man es sich. Und ja, dadurch wirkt es sehr schnell reif,
mhm,
weil du hast natürlich eine Holznote im Getränk, wenn es 10 Jahre im Holzfass lag.
Ja.
Die Holznote kriegst du aber auch rein, wenn du Holzextrakt zugibst.
Ja.
Und es werden auch durch dieses Verfahren gewisse, sie sagen, Zutaten werden entfernt oder umgewandelt.
Ja.
Und das kennt man ja bei gewissen Brennverfahren.
Stimmt.
Wo gewisse Ester, Veresterungen dann rausgehen. Ne?
Mhm.
Triple Distilling, da hast du noch weniger Esterverbindung drin, weil es nochmal mehr destilliert wird. Der Whisky,
ja,
wird weicher. Und das sagen sie, haben sie durch dieses Spiranova-Verfahren eben auch,
mhm,
dass eine Veredelung stattfindet im Sinne von gewisse Verbindungen werden entfernt oder werden eben verändert,
ja,
umgewandelt, dadurch, dass sie sich bei diesem Verfahren besonders verbinden oder auftrennen.
Mhm. So additive, subtraktive Reifung, nur was halt dann in einem schottischen Warehouse,
ja,
schlanke 10 Jahre dauert.
Genau, so okay. Ethylketten, die sich halt dann verbinden,
ja,
oder Verästelungen, die sich eben verbinden oder eben dann auch nicht verbinden. Das machen sie auch mit diesem Verfahren. Und da sagen sie halt, wir kriegen den Geschmack eines Whiskys, der irgendwo x Jahre, weiß ich nicht, 10, 12 Jahre gelegen,
mhm,
hat. Den kriegen wir auch in 3 Jahren hin, weil wir unser Spiranova-Verfahren anwenden.
Ja.
Und das ist genau das, wo ich meine, da scheiden sich dann die Geister.
Mhm.
Weil du hast hier ganz klar Technologie versus Tradition.
Ja.
Du kannst sagen, und das finde ich auch sehr, sehr legitim, es zählt der Geschmack. Es zählt der Geschmack dieses Destillates, das ich hier habe. Es sieht gut aus, es schmeckt gut, bin ich fertig damit.
Mhm.
Auf der anderen Seite hast du natürlich immer den Charakter und die Geschichte dahinter. Ich habe jetzt hier einen Whisky im Glas, der 17 Jahre in der Destillerie in Schottland, in den Highlands oder der Speyside, in einem Warehouse, in einem Holzfass gelegen hat. Den die da in Kupferblasen, die schon 100 Jahre alt sind, gebrannt haben. Und dann hat er 17 Jahre in einem ausgewählten Holzfass gelegen.
Ja.
Das hast du hier halt nicht. nicht. Mhm. Und die Frage ist immer, was bist du für ein Whisky-Typ? Was bist du für ein Whisky-Trinker? Was ist dir wichtig? Wie fühlst du dich dabei? Wie viele Emotionen verbindest du damit? Mhm.
Also ich bin ja eher der Geschmackstyp. Das heißt, das Ergebnis und wie ein Destillat da hingekommen ist, wo es heute steht, ist mir ziemlich Wumpe. Wenn es mir schmeckt, auch in der Emotion an dem Tag zu der Jahreszeit, wo ich gerade bin, dann sage ich, das ist ein Whisky, den ich heute angenehm verköstigen kann. Wenn wir mal zurückdenken, so 100 Jahre, ein Dieselmotor, ein Ottomotor ist ja im Grundgerüst das gleiche wie zu dem Zeitpunkt, als er erfunden worden ist. Was drumherum passiert ist an Automobilen mit, was weiß ich nicht, Katalysatoren, mit Design, Layout, Windschnittigkeit, irgendwelchen Feinheiten, das ist einfach eine Erweiterung der Technik. Und wenn das die Zukunft ist, dann sage ich bei Whisky Nummer 1, okay, ist trinkbar, gehe ich mit. Ich möchte jetzt tatsächlich mal wissen, wie sieht es aus bei einem Kentucky Straight Bourbon, wo ich schon ein paar von getrunken habe, wie dort dieses Verfahren auch mit einem coolen Finish, was wir gleich hören werden, dann bei uns auf den Gaumen wirkt, beziehungsweise wirksam wird.
Und das interessiert mich auch.
Na, dann habe ich einen Vorschlag. Der Vorschlag heißt
Plopp.
Ja, der Vorschlag heißt Plopp. Danke. Du hast einmal schön deinen Sessel voll gesaut beim Eingießen.
Ich wollte es nicht verraten, aber ja, schon wieder geschlabbert hier.
Was ist das für eine Farbe?
Ja, das ist schon eher, ich würde es noch als dunkles Gold titulieren, aber schon mit Neigung ins Bernsteinige. Mhm. Und da hast du es, ne? Ich wette mit dir, der hat nicht viel länger als 2 Jahre im Fass gelegen. Der sieht aus, der könnte auch 17 Jahre haben. 16, 17 Jahre. Ja. Kein Thema von der Farbe.
Ja, definitiv. Boah, im Geruch habe ich jetzt tatsächlich sofort meinen Bourbon-Einschlag im Sinne von leichte Klebstoff- und Treibstoffnoten.
Treibstoff. Ja, ich stimme dir voll zu. Du merkst sofort, das ist kein Single Malt. Die Bourbon-Note ist sofort im Geruch da. Ja. Begleitet von etwas Süßlichem. Ja, begleitet von ein bisschen Kleber. Auch das ist so. Aber das ist halt Bourbon, ne? Das muss man jetzt vielleicht auch mal sagen. Nicht Barefight, sondern das ist halt Bourbon.
Ja, das ist Bourbon. Wie heißt nochmal, worin reinigt man seine Pinsel?
Terpentin, Verdünnung.
Terpentin, ne? Das ist das, ja. Ich bin sehr froh, dass du diese Steilvorlage nicht für irgendwelche anzüglichen Sachen benutzt hast, sondern einfach
ich auf alles gegeben. Mich zurückzuhalten.
Ja, ich dachte, jetzt kriegen wir ein Referat über deinen Pinsel.
Wasser mit Seife, mein Freund.
Ja, funktioniert auch. An dem Bourbon-charakteristischen Geruch vorbeigerochen. Da habe ich etwas, das mag sein, dass ich weiß, welches Finish dahinter steckt, aber da habe ich etwas. Entweder hätte ich gesagt, das ist eine Wacholder-Gin-Note oder es ist eine beerige Tequila-Note. Dadurch, dass es kein Gin ist, sondern ein Tequila-Finish, schreibe ich es mal dem zu.
Das ist ein, ich hätte jetzt auch gesagt, du merkst, es ist eine schärfere Spirituose, die mit dabei ist.
Ja.
Der Tequila, gut, wir wissen es jetzt, ne? Der ist natürlich dann prädestiniert, so zu riechen. Ansonsten hätte ich irgendwie gesagt, irgendein scharfer Brand.
Mhm. Wir hatten jetzt ja tatsächlich schon einige Tequila-Finishes, die wir in unseren Podcast-Folgen vertont haben, aber trotzdem überschaubar viele. Ich erinnere mich gerne zurück an Writer's Tears, der beste Tequila-Finish-Whisky, den ich in meinem Leben je getrunken habe. Und an unsere lieben Kollegen von Brigantia, die uns in dieser Mexican-Style-Series tatsächlich auch die Möglichkeit gegeben haben, dort das Tequila-Finish zu verkosten. Oh, ja. Und das war auch geil. Also die Latte liegt hoch. Ich habe noch nie einen schlechten Tequila-Finish-Whisky getrunken.
So hoch liegt deine Latte jetzt auch nicht.
Riechst du an diesen beiden Noten noch etwas vorbei? Neben dem Bourbon-Einschlag, neben dem Tequila-Finish?
Ja, eine leichte, helle Frucht, so in Richtung Himbeer. Und das kennen wir aber auch von Writer's Tears, dass das Tequila-Finish da, weil es, ich weiß nicht, weißt du, welcher Tequila das hier ist?
Nee.
Reposado. Ich nicht. Doch, es ist ein Reposado.
Das hört sich so an, als würdest du wissen, was das ist.
Ja, wir sagen ja, oder haben ja damals schon gesagt, als wir den Writer's Tears verkostet haben in der Folge,
ja.
Sierra Tequila ist ja kein Tequila.
Ja, ja.
Der ist ja Plörre. Also, sorry. Nichts so. Gegen.
Na, ist so.
Sierra, nehmt uns das nicht übel, aber es ist kein Tequila. Wenn du in Richtung Tequila willst, dann brauchst du einen Reposado oder brauchst einen Añejo. Sowas in die Richtung. Mhm. Und der Writer's Tears ist gefinisht in einem Añejo Tequila Fass. Mhm. Und das schmeckst du durch diese himbeerige Süße einfach. Das ist auch pur, habe ich den ja dran getrunken. Das ist so ein großartiges, fantastisches Destillat. Das ist unglaublich gut. Und der Reposado ist auch ein richtiger Tequila. Und da kannst du schon erahnen, dass das vielleicht auch vom Tequila-Fass kommt. Mhm. Dass da ein bisschen Fruchtsüße mit durch das Tequila-Fass, das Tequila-Finish dazugekommen ist. Und jetzt muss ich wieder einhaken. So ein bisschen. Du sagtest das ja gerade und es ist völlig legitim, ich verstehe das. Für mich kommt es darauf an, wie das schmeckt.
Es kommt für mich definitiv darauf an,
wie es schmeckt. So ein bisschen habe ich aber schon eine Kopfblockade, weil ich mir jetzt denke, okay, ne, wir riechen hier und du willst Aromen, so würde es immer machen, rausschmecken. Wo kommen sie denn jetzt eigentlich her? Aus dem Fass? Aus der Lagerung? Oder aus aus Extrakt.
Habe ich nicht drüber nachgedacht. Habe ich null drüber nachgedacht. Ich habe ergänzend noch so ein bisschen holzig getreidige Noten. Also ganz bisschen Holz, ein ganz bisschen mehr Getreide. Auch so ein bisschen floral. Und nebendran noch so eine leichte, blumige Grasigkeit. Aber auch, da musst du schon wirklich dran vorbei riechen an diesen dominanten beiden Tönen.
Auf jeden Fall ist es an sich das, was ich vielleicht dem Reposado Fass zuschreiben würde.
Bisschen zerdrücktes Senfkorn, so als abgefahrene Geruchsnote, die mir gerade in die Nase steigt.
Ist richtig crazy, aber jetzt, wo du es sagst, ist es gar nicht so weit weg.
Ja, ne? Ich weiß nicht, wo ich dieses Senfkorn gerade gefunden habe in meiner Nase, aber ja.
45 Volumenprozent wieder.
Haben wir wieder, ganz genau. Ich mag ja auch die Bezeichnung Proof, ne? So dieses alte Angabesystem zu Volumenprozent. Finde ich voll geil.
Wir haben uns den letzten Philipp schon unterhalten. Es gibt ja auch nicht nur das eine Proof, es gibt ja verschiedene Proofs.
Ja,
es
gibt American Proof und gibt British Proof. Aber ich glaube, ich habe genug gerochen. Ich will jetzt trinken. Cheers.
Cheers.
Mein Statement gerade war, ich habe noch nie einen schlechten Tequila-Finish-Whisky getrunken. Egal ob mit oder ohne E. Egal ob deutsch, irisch oder in dem Fall amerikanisch. Das bleibt dabei. Das ist ein guter Whisky. Der schmeckt mir.
Und, ganz wichtiges Urteil, mich als Nicht-Bourbon-Fan.
Jetzt bin ich gespannt.
Schreckt es nicht ab. Es ist ein Bourbon-Whisky, der aber sehr, sehr mild daherkommt. Also, du hast immer noch eine süßliche Note. Es schwingt die ganze Zeit eine schöne Süße mit. Der typische Bourbon-Geschmack wird die ganze Zeit von einer leicht fruchtigen Note begleitet. Und du hast was Roggiges in diesem, wie ein Roggenwhisky, so ein bisschen.
Ja, ne? Schönes Stichwort.
Also es ist kein Roggenwhisky, du merkst es an dieser, ich weiß gar nicht, wie es ist, das, was du in der Nase als Klebstoffnote bezeichnest. Mhm. Das bleibt auch im Geschmack ein bisschen. Ich würde es nur im Geschmack nicht als Klebstoff bezeichnen. Es ist halt diese Bourbon-Note.
Ja.
Die ist da, deswegen merkst du, es ist ein Bourbon-Whisky, aber der wird von was, von so einem Sauerteig begleitet, weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst. Warum? Wir haben hier ein High-Rye-Bourbon. Bedeutet, wir
High-Rye.
Haben...
High-Rye.
High-Malt. Guten Tag, Herr Rye.
Das war verdammt flach und dumm.
Ich liebe diese dummen, flachen Witze, ist einfach ehrlich. High Rye bedeutet in dem Fall, wir haben ja die Grunddaten, also ein Bourbon muss mindestens 51% aus Mais bestehen. Hier haben wir einen noch höheren Maisanteil mit 70% und der Roggenanteil ist in der Regel dann etwas kleiner. Wir haben aber hier mit 21% Rye-Anteil einen, ja, wie gesagt, High Rye-Anteil und der Rest, ihr merkt, sind noch keine 100%, der Rest ist dann Terpentin. Nein, Quatsch, der Rest ist dann Gerstenmalz. Fand ich gerade sehr witzig. Nein, ich finde nämlich, dass der Pinselreiniger-Geschmack auf der Zunge weg ist. Also in der Nase habe ich ihn wirklich kräftig und stark und dann trinke ich den und habe wirklich einen, wie du schon sagst, sehr sanft milden Bourbon mit dann diesem schönen Tequila-Einfluss. Aber die Himbeerigkeit, die wir bei unseren anderen Tequila-Destillaten, die wir verkostet haben, geschmeckt haben, habe ich hier nicht. Es ist keine Himbeere. Oder hast du die?
Gerade hatte ich ja im Geruch noch so ein bisschen so eine hellrote, fruchtige, die in Richtung, was ist da, Himbeere, Kirsche, sowas hätte gehen können. Aber da überwiegt doch dieses teigig-roggige so ein bisschen im Geschmack. Zusammen mit der Bourbon-Note wird aber eben von dieser Süße begleitet.
Ja.
Aber die Frucht ist weitestgehend unterdrückt.
Ja, man könnte fast sagen, ein parfümiertes Roggenbrot. Weil ich finde, diese Art und Weise der Süße, wie du sie gerade beschrieben hast, hat für mich so eine Parfümnote. Und irgendwie matcht das gerade bei mir. Also parfümiert nicht negativ künstlich gemeint, sondern tatsächlich erinnert mich an ein ästhetisches Frauenparfüm.
Also auch das ein Destillat, das man gut trinken kann.
Der Bär riecht gut. Ich stelle mir gerade so einen riesigen Grizzly vor, wie der sich dann so irgendwie eau de toilette aufträgt.
Das ist immer wichtig, dass der Bär gut riecht, ja.
Das ist immer wichtig, dass der Bär gut riecht, aber ich möchte euch nicht tiefer in meinen Hirn, in meinen Kopf einladen, weil da sieht es chaotisch und
wild aus. Ja, nee, das erträgt doch keiner.
Weißt du, was mich am meisten überzeugt hat an diesem Destillat, ohne dass ich es getrunken habe?
Nein.
Ein gewisser Herr namens Seth McFarlane.
Das ist nachvollziehbar, das ist nachvollziehbar. Jeder, der Family Guy ebenso liebt wie wir, der wird sagen, großartig.
Großartig, wirklich. Es gibt wenige Menschen auf diesem Planeten, denen ich so viele Lacher zu verdanken habe wie diesen Mann. Da gibt es eine Handvoll. Du zählst auch dazu, einfach weil du ungewollt immer wieder komisch bist. Ja, mein Gott. Und mit den Machern von den Simpsons ist der Macher von Family Guy und vor allen Dingen der Produzent von Ted für mich ein Hauptgrund zu lachen. Weil sein teilweise wirklich aggressiv asozialer Humor, der holt mich dermaßen dermaßen ab. Und Seth MacFarlane ist für mich wirklich eine Ikone der Comedy, egal ob gezeichnet oder live. Er macht ja auch, denn er ist ja selber Schauspieler und so wie A Million Ways to Die in the West. Wenn ich diesen Film sehe, ich komme aus dem Lachen nicht raus. Und ich sag dir eins, das nächste Mal, wenn ich diesen Whisky trinke, möchte ich irgendwas von ihm gucken, um einfach da dem Tribut zu zollen.
Und es wird noch gepaart mit dem sehr sympathischen Gabriel Macht.
Was? Seth MacFarlane paart sich mit Gabriel Macht.
Oh ja.
Das ist ein Bearfight.
Und wie? Und wer zur Hölle ist Gabriel Macht? Er wird eigentlich geschrieben Gabriel Macht, aber es wird halt so ausgesprochen, das ist ähnlich wie mit dem Mitchtas Whisky aus den USA, der eigentlich Mictas heißt. Deswegen auch Gabriel Macht, eigentlich Gabriel Macht, ist der Schauspieler, der Harvey Specter in Suits spielt.
Yes.
Eine Serie, die dann doch, glaube ich, sehr viele kennen, die ich auch komplett durchgeschaut habe. Eine fantastische Serie. Habt ihr sie nicht gesehen? Wagt es und lasst euch drauf ein, sie ist fantastisch. Und er ist der Harvey Specter, Hauptcharakter, die ganze, alle Staffeln über. Und beide, deswegen sagtest du das gerade, haben in diese Marke, in Bearfight, investiert.
Ganz genau. Und ich glaube, das war kein Blindflug, sondern ich glaube, die beiden wussten, was sie machen und warum sie es machen. Gibt es auch sehr schöne Interviews, Statements von den beiden, warum ihnen Bearfight Whisky so gut schmeckt. Und vor allen Dingen der Gabriel Macht, der sagt, so sein Hauptcharakter in Suits, der ist der klassische Macallan-Trinker. Er sagt aber von sich, als Mensch bin ich gar nicht der Macallan-Trinker. Ich als Mensch, ich bin der Bearfight Whisky-Typ. Und dieses Statement geht für mich richtig runter. Geht genauso runter wie dieser Kentucky Reserve von Bearfight mit dem Tequila-Finish.
Ja, das Gute daran ist, dass dieser Whisky auf jeden Fall auch einem wie mir den Bourbon etwas nahe bringen kann.
Finde ich gut.
Das muss man sagen, dadurch, dass er eben so weich und so bekömmlich ist. Der ist nicht so kantig.
Richtig, der ist nicht so brutal kantig. Der ruft nicht danach, ich will ein Bourbon sein und nichts anderes, sondern da ist wirklich Luft nach rechts und nach links. Ich würde tatsächlich sagen, wenn du jemanden hast, der kein Bourbon trinkt oder Bourbon nicht ausstehen kann, ist das ein Produkt, wo du sagen kannst, probier das mal und sag es danach nochmal. Weil wenn ich an so einen Whistlepick denke oder so, da gehen die Leute stiften. Wenn die diese Note nicht mögen, trinken die danach nie wieder Bourbon, wenn die sowas im Glas hatten.
Ja, mir muss ja auch schon so ein Angel's Envy oder so andrehen, was dann wirklich schon ein bisschen bekömmlicher ist, weil sonst bin ich auch weg. Ne? Ja. Ich kann sonst nicht viel damit anfangen, muss ich wirklich sagen. Aber so Richtung Angel's Envy oder so geht das dann schon. Elijah Craig.
Auch gut.
Geht das schon in die richtige Richtung.
Hast du mal einen Mictus getrunken?
Nein.
Das ist wirklich gut. Also das werden wir bald machen.
Weller habe ich bei dir getrunken.
Ja, ein Weller. Der Weller ist auch wirklich ein guter Bourbon, aber sehr klassisch Bourbon.
Ich bin sehr gespannt, weil ich habe gesehen, du hast hier neulich einen Blantons bestellt.
Das ist richtig.
Den habe ich auch noch nie getrunken.
Also Blantons auch wirklich ganz, ganz, ganz toller Bourbon. Das erste Mal getrunken in New York, in Amerika. Und wir haben uns so verliebt in diese Flasche und in den Whisky, dass wir gesagt haben, so einen brauchen wir. Aber versuch mal in Deutschland an diese Pullen zu kommen. Das ist fast unmöglich. Und der einzige Distributor, der sagt, ich mache das, ist der Frankfurter Flughafen. Also unser halber Bourbon-Schrank ist entweder in New York gekauft worden oder vom Frankfurter Flughafen mitgebracht bzw. dort gekauft.
Oder beim Philipp vom Whiskyfass.
Die haben auch regelmäßig Bourbons.
Blantons mit dem Pferdchen oben drauf.
Korrekt, mit dem Pferdchen.
So ist es.
Ja. Von Bären zum Pferd. Du hast gesagt, der Angel's Envy schmeckt dir. Was hat
er geht, in die, er geht ja. in die richtige Richtung.
Okay, er geht in die richtige Richtung. Was hat der für ein Finish? Der hat einen Portwein.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, es wäre Port gewesen und auch da ist es schon wieder eine begleitende Süße gewesen. Das schwächt diesen ganzen, ich persönlich bezeichne den Bourbon-Charakter als etwas eckiger, als etwas kantiger.
Ja, ja.
Und der schleift so ein bisschen die Kanten ab.
Ich habe einen Vorschlag für dich. Ich habe einen Whisky, der in eine ähnliche Richtung geht. Das wäre in unserem Dreier-Akkord heute das Finale der Triole. Hast du Bock auf den Bearfight Orchard and Wine?
Ich habe richtig Bock.
Weil da haben wir vielleicht so ein Finish drin, was dir schmecken könnte. Oh, bei neuen Flaschen ist es manchmal richtig anstrengend, die aufzureißen.
Sparst du dir heute das Fitnessstudio?
Danke. Yo, yo, yo. Von der Farbe her definitiv der dunkelste. Das heißt, da ist der Whisky Nummer 3.
Jetzt ein satter Bernsteinton.
Fast schon rubinig.
Hier, ey, ganz ehrlich, hier unten Glenfarclas stehen, ne? Also 15 Jahre plus. Dann hast du so eine Farbe.
Richtig.
Ein Sherryfass, ne? Ja. Also voll reif und Glenfarclas Sherryfass. Der ist nach über 15 Jahren, sieht er so aus.
Und der Rotstich, also wirklich so rubinrot. Bernstein mit einem leichten Rotstich. Echt krass. Finde ich auch schön gewählt, dass das Label dann natürlich mit diesem Wein, Portwein, Calvados Motto dann so rot gewählt worden ist, finde ich sehr ausdrucksstark.
Also, überhaupt, also das Finish ist schon verrückt. Calvados und Port.
Ja.
Es ist halt alles ein Non-Age-Statement. Wir können auch nicht sagen, wie lange sie in den Fässern gelegen
haben.
Das ist einfach, ja, da kann man nur spekulieren. Was ich sagen kann, ist, dass er vom Geruch noch ein bisschen weniger kantig, noch ein bisschen runder riecht. Mhm. Also für mich noch ein bisschen bekömmlicher. Aber es sind halt auch sehr weiche Noten, die du zumindest durch den Port da reinbekommst. Calvados, ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt abrundend, aber...
Boah, ich könnte dir nicht mal sagen, wie Calvados schmeckt, gerade aus dem Kopf. Ich bin gerade so im Whisky-Sherry-Business drin, dass ich dir auf Knopfdruck nicht sagen könnte, wie schmeckt Calvados. Könnte ich dir nicht beschreiben.
Für die Bewertung jetzt sicherlich nicht förderlich, aber es geht ja darum, wie das Destillat am langen Ende schmeckt.
Ja, das stimmt.
Vom Geruch ist es, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen runder, noch ein bisschen bekömmlicher, als es vorher der Tequila-Bourbon war.
Mhm. Ich habe so leichte, rosinige, weinige Noten. Ich habe deutlich weniger Klebstoff, Terpentin.
Ja. Ja, es ist ein bisschen mehr Frucht noch dahinter, ein bisschen weniger von der Klebstoffnote, da gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, also ich weiß ja, dass es kein Sherry-Finish oder kein Sherry-Einfluss gibt, aber ich habe tatsächlich so ein bisschen Oloroso-Noten mit dabei. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dieses muffige Keller, trockene, rote Früchte.
Keller ist gut.
Ist ja nicht so, dass wir schon zweimal im selbigen heute waren. Ja, vielleicht, gut. Um Whisky zu verstauen, vielleicht um Bier zu holen.
Ja, Moment, ich muss jetzt unterscheiden. Wenn ich Keller sage, dann meine ich so Omas Gewölbekeller. Mhm. Und da hast du diesen Kellermuff.
Ja, bei dir fehlt der zum Glück hier im Neubau.
Ich wollte gerade sagen, hier in diesem Keller, glaube ich, das wäre schade, wenn der Keller Muff drin wäre.
Ja, ja, wenn da jetzt Muff drin ist, dann haben wir irgendwas verkehrt gemacht.
Da steht jetzt Whisky-Regal, um Gottes Willen.
Das wäre eine Vollkatastrophe, dann blätter nachher noch die Labels ab. Also ich habe auch noch so ein bisschen Getreidenoten, aber von allen dreien am wenigsten Getreide.
Der identifiziert sich auch nicht so richtig als Bourbon, ne?
Nee, also wenn ich den blind verkostet hätte, dann hätte ich gesagt, das ist ein krasser Bourbon-Fass-Einfluss, aber das ist vom Grundprodukt her kein Bourbon, sondern vielleicht
aber
eher
auch kein
ein Rye.
Kein Single Malt.
Vielleicht ein Rye, vielleicht ein Grain, aber...
Also ich glaube, ich hätte schon auf den Bourbon getippt. Aber er ist der am wenigsten Bourbig ist. Ich weiß nicht, ob das ein Duden zugelassenes Verb ist, Bourbig sein, aber...
Bourbig. Bourbig finde ich sehr schön. Ich fand aber auch sehr schön, dass du gesagt hast, er identifiziert sich nicht als Bourbon. So divers sind wir hier unterwegs bei Whiskas.
So ist es. Wir tolerieren alles.
Ja, das sowieso.
Auch auf Bourbon, der sich nicht als Bourbon identifiziert.
Richtig. Auf die freie Liebe und Cheers.
Cheers. Geht in eine weinige Richtung. Gefällt mir besser als der Tequila.
Bist du weinig unterwegs?
Ich bin weinerlich unterwegs.
Er geht in eine fruchtig-weinige Richtung, aber ich gehe mit dem Tequila. Der Tequila hat mich gerade deutlich mehr abgeholt als jetzt hier der Orchard & Wine.
Nee, ich habe hier auch so leichte Noten von Muskat, Nelken.
Ja.
Ein bisschen weihnachtlich angehaucht. Also ich habe hier mehr Gewürznoten, so ein bisschen weihnachtliche Gewürze. Gut, aus einem Muskat, aber wer ist, wie er ist.
Ja, ja.
Und das ganze Weinige macht ihn so ein bisschen, also Calvados auch als, ich glaube, Apfelbranntwein, eine härtere Spirituose. Das merkst du auch, ne? Da ist was bei, was jetzt nicht so ein Wein, so eine Wärme gibt, sondern wirklich auch ein bisschen Sprit beisteuert. Mhm. Zusammen mit diesem Port aber, der dann die fruchtige Wärme hat, rundet das Ganze gut ab. Und das nimmt ihm auch, das ist ja für mich jetzt gut, ne? Für andere vielleicht nicht so. Für mich ist es gut. Das nimmt ihm so ein bisschen diesen typischen Bourbon-Charakter.
Das stimmt. Ich finde, die Nase verändert sich jetzt, wo wir den ersten Schluck genommen haben. Ich habe tatsächlich nach dem ersten Schluck direkt einen zweiten Schluck genommen, weil ich mir nicht sicher war, was ich da schmecke. Im Abgang habe ich leichte Kaffee-Einflüsse. Weißt du, so ein satter Espresso oder dunkler Kakao hinten raus. Und diese Bitterkeit von der Kaffeebohne.
Oh ja, Bitterkeit.
Die macht das Finish nochmal interessanter und komplexer. Für mich aber tatsächlich in diesem speziellen Fall nicht angenehmer.
Bitterkeit ist ein ganz, ganz gutes Stichwort. Der hat so eine leicht bittere Note, das stimmt, die hat auf jeden Fall. Und dieser Sauerteig-Roggen-Anteil ist weg.
Mhm.
Der ist nicht mehr vorhanden.
Der ist ausgelöscht.
Schön. 45% haben wir auch wieder.
Immer noch.
Johannes, wo liegen die Tropfen eigentlich preislich?
Preislich liegen die Tropfen relativ dicht beieinander. Wenn man die als Bundle kauft, dann liegen die bei, ich glaube, 180 Euro.
Für alle drei zusammen.
Für alle drei zusammen. Zwei dumme, kein Gedanken.
Ist die gleiche Generation.
Ja. Und vom Einzelpreis her sind wir unterwegs bei, ich glaube, 80 Euro jetzt für den Orchard & Wine. Etwas weniger für den Tequila. Und ich glaube, der Ursprungs-Barefight, der American Single Malt, der liegt bei ca. 50.
Man bekommt sie im Internet. Wie gesagt, die sind aktuell, wer jetzt da Interesse hat, auch mal selber zu probieren. Man bekommt sie, Importeur ist Fassclub.
Ja.
Da kann man sie käuflich erwerben. Ansonsten sind sie relativ schwer zu bekommen, weil es halt an sich ein frisches amerikanisches Produkt ist. Bei Fassclub kann man sie bestellen für roundabout 70 Euro. Wer da also Interesse hat, der kann sich da sehr gerne betun. Natürlich ansonsten bei uns gerne nach dem Sample fragen, ist auch immer möglich. Aber da kann man das Ganze, wenn man eine Flasche haben möchte, käuflich erwerben.
Ich habe völligen Quatsch erzählt.
Oh. Ach, Johannes.
Ja, es sind alle, nichts Neues. Es sind alle für 69,90 erhältlich.
Mhm. 0,7er Flaschengröße?
Nicht ganz, 0,75er. Also wir haben 750.
Das ist ja wirklich mal ein Novum.
Ja, 750 Milliliter. Ist eine ganz andere Flaschengröße, als wir sie hier kennen.
Kommt tatsächlich aus den USA, ne? Gibt's hier nicht sowas.
Nee, also wir haben entweder 500, 700 oder 1 Liter, ja. Aber irgendwie so 750 haben wir noch gar nicht gehabt.
Nee, tatsächlich, das ist was ganz Neues. Ja, also es scheiden sich weiterhin die Geister. Es ist futuristisch, es ist neuartig. Es ist mal was ganz anderes. Ein Bourbon mit Port Calvados, ein Bourbon mit Tequila Finish, ein American Single Malt, das auch noch mit hohem Reifegrad bei niedriger Reifezeit. Ja, wie, also mich würde interessieren, was denkt ihr darüber? Wie findet ihr das Ganze? Habt ihr das schon mal probiert? Mhm. Wenn ja, wie fandet ihr das? Das hat viel Potenzial für Diskussionen. Ich finde, das Endprodukt, ja, du hast schon recht, das Endprodukt ist das, was zählt. Das ist gelungen. Es ist für den Bourbon-Trinker kein typischer Bourbon, sondern anders. Das finde ich ganz interessant. Für mich als Single-Malt-Trinker macht es den Bourbon ein bisschen zugänglicher. Mhm. Der Single-Malt selbst hat eine ganz eigene Note. Man merkt sofort, es ist kein Schotte. Das ist bei den Deutschen aber genauso. Das ist eine sehr eigene Note für einen American Single-Malt.
Total.
Und ich persönlich bin aber so ein bisschen Emotionstrinker auch. Das heißt, ja, wenn ich dann unten in meiner Whisky-Ecke sitze und ich habe das Getränk im Glas, dann denke ich mir schon so, okay, das ist jetzt hier aus der und der Distillerie gekommen, aus den Kupferblasen da, das kleine Team hat den irgendwann, da hat einer probiert, hat gesagt, jetzt ist er soweit, dann haben sie ihn abgefüllt aus den Holzfässern, dann hat er da wirklich 16 Jahre in diesem Holzfass gelegen und das schwingt schon immer in deinem Glas so ein bisschen mit, was da jetzt dahinter steckt, ne? Dass der wirklich jetzt 16 Jahre in Schottland gelegen hat in dieser Distillerie oder in einem Warehouse der Distillerie.
Ja.
Und das hast du halt hier nicht. Aber natürlich ist nicht jeder so ein emotionsverhangener Whisky-Typ, wie ich das jetzt bin. Von daher kann das wirklich auch eine vernünftige Alternative sein, um mal was anderes auszuprobieren. Was ich mal begrüße, ist, was Neues zu machen. Das können Fassfinishes sein, das können Prozesse sein und hier hat man sich direkt gewagt, einen komplett neuen Prozess anzugehen. Mhm. Es lohnt sich, das mal zu probieren und sich sein eigenes Bild davon zu machen, wie man selber dazu steht. Ganz interessant ist aber auch die Mischung aus Single Malt und Bourbon.
Ja.
Es gibt beides davon.
Ja, also ich gehe voll auf dein Referat ein, emotionaler Trinker zu sein. Also nicht, dass ich mehr trinke, wenn ich emotional bin, vielleicht auch, aber das spielt dir keine Rolle, sondern dass man so ein bisschen die Story, das Storytelling mit genießt. Und wenn zum Beispiel Lagavulin sagt, das ist ein Whisky, der lag bei uns im Warehouse Nummer 1, was direkt eine Destillerie am Meer ist, dann habe ich ein Bild im Kopf und irgendwie bilde ich mir ein, das zu schmecken. Wenn eine Destillerie geschlossen hat und es von dieser Destillerie keinen Whisky mehr gibt, weil sie zu sind, abgerissen sind, dann bilde ich mir ein, okay, das ist ein alter Whisky. Den gibt es zukünftig nicht mehr. Es ist was Besonderes. Ich genieße es mehr. Ich kann aber zu 100% nachvollziehen, dass jemand, der das blind verkostet, es hoch bewertet. Und wir sind hier bei so 95, 96 von 100 Punkten in der Blindverkostung. Und ich kann es wirklich nachvollziehen, weil das guter Scheiß ist. Das ist wirklich guter Stoff. Und unabhängig von dem, was wir jetzt recherchiert, gehört, gesprochen haben, das kann man wirklich trinken. Und ich sehe mich vorm Regal stehen und tatsächlich sagen, oh Mensch, heute hätte ich Bock auf einen Bearfight. Weil normalerweise gehst du dann zum Glenmorangie, gehst du zum Diensten und da sehe ich tatsächlich, ja, ich hätte da Bock drauf.
Das war das Wort zum Sonntag.
Das war das Wort zum, haben wir Sonntag heute? Nee, wir haben Samstag, ne? Also
Zeitpunkt, morgen ist Sonntag, also das Wort zum Sonntag, nicht das Wort am Sonntag, Mensch.
Stimmt. Ja, viel Interpretation.
In diesem Sinne, ich riech mich schon wieder auf. Wir lassen uns jetzt hier den Whisky noch schmecken.
Das tun wir. Ich werde noch ein bisschen auf diesen Destillat rumkauen.
Ich auch, genau. Ja. Ich genieße jetzt noch ein bisschen Orchard and Vine, diesen wundervollen Namen, und werde dich dabei anschauen und überlegen, was schöner ist, dieser Whisky oder du.
Ah, herrlich.
Und in diesem Sinne hören wir uns bald wieder.
Ein letztes Mal. Cheers.
Bis dahin.
Tschüss zusammen. Tschüss.